Moin CGH, ich grüße euch. Danke. Das ist kaum zu steigern, was ihr so für eine gute geistige Atmosphäre hier erzeugt durch euer Lobpreisteam. Und ich komme ja nicht so oft, ne? Das letzte Mal war ich im September 2018 hier und mir ging so ein Song von U2 durch den Kopf, als ich hier saß. Kind of homecoming now. Ich werde euch meine Gesangskünste ersparen, das machen die viel besser. Aber es ist ein bisschen so, ne? Oder Marius und ich bin wieder hier. Ist nicht mehr mein Revier, aber ich war gerne bei euch und ich komme gerne zu euch, auch heute. Ja, vielleicht schmeißt du mal das erste Bild schon mal dran, dann wisst ihr auch gleich, worum es heute geht. Nämlich heute mit dem Text auseinandergesetzt, der über das Jahr steht. Aber vorher möchte ich noch so ein bisschen was so von meinem Background erzählen. Ich bin öfter auf eurer Seite, habe den einen oder anderen Download mir reingezogen von euren Botschaften, die ihr habt. Also ich bin so ein bisschen, nicht komplett, aber so ein bisschen im Bilde, was bei euch so läuft. Und dementsprechend hat Wolfgang Niemann mir gesagt, ja, dann, wenn du weißt, was bei uns so läuft, musst du auch ein bisschen erzählen, was bei dir so läuft. Das mache ich gerne. Und wer mehr Interesse hat, das nochmal zu vertiefen, der ist herzlich eingeladen, auch auf meine Homepage zu gehen. Da könnt ihr so verfolgen, was ich mache. Die heißt www.motogelist.de. Und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Jörg Fischer, ich komme aus Bad Salzuflen, war lange Mitglied in dieser Gemeinde, bin vollzeitlicher Evangelist in der Biker-Szene. Ne? Und wen diese Thematik interessiert, der kann das gerne auf meiner Homepage verfolgen. Der Uwe erzählt ja vielleicht das eine oder andere Mal bei euch oder vielleicht habt ihr ihn auch schon mal mit dieser komischen Weste da gesehen. So, das ist so ein bisschen zu meinem Background für alle, die mich nicht kennen. Ich soll euch herzlich von meiner Familie grüßen. Meine Tochter habe ich auch mitgebracht, die Madeleine ist hier. Die anderen haben sich diesen Seitensprung heute nach Herford nicht erlaubt, sind treu in ihrer Heimatgemeinde. Herzliche Grüße aus meiner Heimatstadt, von meiner Familie aus Bad Salzuflen zu euch. Ja, was soll ich erzählen? Gibt vieles zu erzählen. Geht gut los in der Biker-Szene. Ne? Das sind ja diese Jungs mit den schwarzen Kutten und mit den komischen Symbolen da drauf. Wir als Holy Riders MC haben uns einfach gesagt, wir wollen da einbrechen, wir wollen zeigen, dass es auch anders geht. Wir gehen ganz bewusst in der Nachfolge unseres Road Captains in die Szene hinein. Da sind wir unterwegs auf Biker-Hochzeiten, auf Biker-Gottesdienste, auf Messen. Und bei einer Messe, die ganz komisch angefangen hat, hat der Herr so eine tolle Tür aufgemacht. Ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle schon erzählt habe. Und zwar fing das an, ihr könnt dieses Bild hier sehen, das ist von 2016 im Dezember auf der großen Motorradmesse in Bad Salzuflen auf der Custom Bike. Dort haben wir uns wie immer angemeldet. Wir sind seit 2002 da, mit ein paar Jahren Pause zwischendurch. Und wir kriegen dann immer von der Messeveranstaltung einmal die Erlaubnis, da aufzutauchen. Das ist an sich schon ein Wunder, ne? Denn mal ganz ehrlich, wenn ich eine Verkaufsmesse leite und eine Gruppe fragt an, können wir bei euch ein Bibelpavillon aufbauen, um das Wort Gottes weiterzugeben, dann würde ich als Veranstalter sagen, nee, ich will keinen Ärger hier. Ne? Aber die Tür ist auf. Warum? Jesus sagt, ich habe den Schlüssel. Ich schließe auf und niemand schließt zu. Das ist das Erste. So, also wir waren drinnen wieder mal und dann gucke ich so auf mein Millimeterpapier und sehe, wir sind ja ganz unten in der letzten Ecke. Ne, da haben sie uns also verfrachtet, unten die Rolltreppe runter, wo kaum noch Leute vorbeigehen. Der Hauptschwung der Messe ist oben auf der oberen Etage, falls ihr die Messehalle in Bad Salzuflen so einigermaßen kennt. Und unten da in der letzten Ecke, da haben sie uns dann hin verfrachtet. Und dann haben wir dann unseren, ich sag's mal so, Gefechtsstand im positiven Sinne so aufgebaut. Da muss ja auch noch was aussehen. Ne? Oh, die Biker sind hart, ne? Da müssen wir auch so ein bisschen was Hartes da, ne? Tarnnetz drauf und so. Müssen wir halt auch so machen. Aber dann dachte ich so, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Und wir waren alle ziemlich knatschig, Uwe kann es bestätigen, ne? Wir waren alle ziemlich schlecht drauf und so. Und dann habe ich aber irgendwann mir gedacht, okay, wir können ja froh sein, dass wir überhaupt noch auf so eine Messe dürfen. Wer weiß, wie lange das noch geht. Es geht noch. Irgendwann wird es vielleicht vorbei sein. Dann nehmen wir das einfach mal so, wie es ist. Gut, dann ging die Messe los. Ne? Und wenig Leute da und wir in unserem Stand. Gegenüber von uns hatte ein Prospect von den Hells Angels seinen Stand aufgebaut. Die bauen, der hat so seine Exponate dahingestellt, schöne Harleys im feinsten Lack und der macht halt was mit normalen Harleys, dass die nicht normal sind. Ohnehin schon nicht normal, aber dann sind sie noch unnormaler. Ne? Also nochmal besseren Lack drauf und nochmal coolere Vergaseranlage, alles mögliche hat er da exponiert. Das Problem war jetzt das, dass dieser Prospekt von den Hells Angels schön alles eingerichtet hatte, aber er hatte seine Kaffeemaschine nicht dabei. auf einer Messe. So, jetzt stellt euch Folgendes vor. Die Hells Angels kamen rein. 45er Oberarm. Zu ihm. Und das erste, Mama Kaffee. Ne? Es ist Dezember, ne? Da ist es kalt. Keine Angst, die fahren auch mit dem Auto dahin. Und er, ja, ich habe die Kaffeemaschine. Was hast du? Du hast die Kaffeemaschine vergessen? Ja, ja, ich habe nicht dran gedacht. Ich habe an alles gedacht, nur daran nicht. Aber gegenüber auf der anderen Seite sind die Holy Riders. Die haben eine. So. Und nun kam der ganze Schwung zu uns. Ne? Wir hatten von freitags bis sonntagabends durchgehend Gespräche über unseren ewigen Road Captain Jesus mit den Hells Angels. Wann hat man diese Chance schon mal? Aber jetzt kommt eigentlich noch der I-Punkt drauf. Der Präsi vom Hells Angels Charter in Korbach, ne? Lange Zeit, lebt seit 20 Jahren in Deutschland, ist eigentlich Amsterdamer, kommt aus Holland, ne? Da kam auf Ralf zu, einer von unserem Team, der da mit am Stand war. Ne? Sag mal, ihr Holy Riders, ihr macht doch so Biker-Gottesdienste, ne? Wir so, ja, machen wir mehrere im Jahr, warum? Wolltest du mal kommen? Nee, nee, ihr macht doch auf Biker-Gottesdienste, gibt es doch immer so eine Predigt, ne? Auf so einem Biker-Godi gehört doch so eine Predigt, ne? Wir so, ja klar, das ist das Zentrale, ne? Deswegen machen wir das ja, ne? Könnt ihr bei uns mal so eine Predigt machen? Wir haben alle genauso reagiert wie ihr jetzt. 6 Leute dachten zur gleichen Zeit, wir haben was mit den Ohren. Ne? Gibt es irgendwie einen Ohrenarzt? Gibt es irgendwie so einen Akustiker hier auf der Messe? So, das ist so ein bisschen fein. Hast du uns jetzt wirklich gefragt, ob wir bei dir bei euch predigen sollen? Ja, wir haben mal so eine Predigt bei uns. Könnt ihr mal so eine Predigt bei uns machen? Wir so, naja, wenn wir schon so gefragt werden. Ne? Der Hintergrund ist der, die Angels Korbach machen einmal im Jahr so einen Charity Run. Das ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Ne? Da unterstützen die ärmere Leute. In dem Fall war es eine Witwe, die ihren Mann bei einem Autounfall verloren hat. Und die wollten für die sammeln in Korbach. Ne? Also Gottelsheim, in der Nähe von Korbach. Natürlich kommt dann die Presse. Ja? Und wenn die Holy Riders kommen und auch noch eine Predigt machen, so wie er das sagte, dann können wir ja nicht so schlimm sein. Also uns war klar, sie wollten uns damit instrumentalisieren. So schlimme sind wir nicht. Ne? So Charity und Holy Riders und Gottesdienst, guck mal, alle sagen, wir sind böse, guck doch mal, wir machen doch so tolle Sachen. Ne? Aber wir haben natürlich diese Möglichkeit genutzt. Ne? Auf einer Veranstaltung der Hells Angels. Und dann war es irgendwann so, also wir fuhren da rein, ihr seht uns gerade, ne? Ganz hinten bin ich mit meiner Maschine noch zu sehen hier. Also, ne? Und hier die Holy Riders, da fahren wir gerade rein, hier ganz dick Jesus drauf. Die haben erstmal alle geguckt, was hier los, ne? Was wollt ihr hier so, waren die Blicke, haben sie nicht direkt gesagt. Ah, Franz hat uns eingeladen, wir sollen hier einen Gottesdienst machen. Was? Ja, hat uns eingeladen. Okay. Naja, dann ging das los, Live-Musik, Würstchenbude, so Feier-Party-Stimmung halt, ne? Und irgendwann kam Franz, Leute, wir haben die Holy Riders eingeladen, die machen ihren Gottesdienst, ne? Ich weiß nicht, ob ihr jemals in der Kirche wart oder noch mal vorhabt, da hinzugehen. Eins ist klar, in der Kirche Schnauze halten, zuhören. Und dann standen die da, ne? Und dann ging Jakob, unser Praktikant damals, auf diesen Baumstumpf, ihr könnt ihn hier so sehen, und hat vor der versammelten Mannschaft 3 Minuten Vollgas gegeben. Und das war 2017 so, das war 2018 so, das war 2019 so und dieses Jahr wird es wieder sein. So öffnet der Herr Türen. Also, alle Ehre Jesus. So, und wenn ihr gucken wollt, was ich noch so vorhabe, was dieses Jahr so läuft, auf meiner Homepage hier ist die Rubrik Fernlicht, da könnt ihr euch so entlanghangeln. Ihr unterstützt uns ja auch und auch mich. Nochmal vielen Dank, das Missionsteam macht da immer sehr, sehr viel Gutes für mich. Und jetzt komme ich zu meinem Thema. Und zwar, wie ich ja schon gesagt habe, zur Jahreslosung. Bevor ich die Jahreslosung zitiere, möchte ich einen kurzen Abriss geben zu der History, also zu der Geschichte von den Losungen. Was ist eine Losung? Jetzt möchte ich nicht in den Forstbetrieb gehen, da ist eine Losung was anderes, deswegen sage ich es nicht, also Fischi hat es nicht gesagt. Eine Losung ist nichts anderes als ein Wahlspruch, ne? Oder eine Parole. Früher im Mittelalter, wenn die Ritter auf ihre Burgen zurückgingen, kamen die an das große Rolltor, ne? an die Falltür ihrer Burg und wollten rein. Und dann sagte der Burgwächter dahinter, wie lautet die Parole? Und dann haben sie was gesagt. Und diese Parole hat die Tür geöffnet und sie konnten reinkommen. Ne? Kennen wir aus dem Mittelalter. Neuer, neumodischer Begriff für den Begriff Losung oder Parole wäre Slogan. Ja, dann geh doch zu Netto. Ne? Das ist ein typischer Slogan. Ne? Ja? Oder es gibt diese Slogans oder diese Losungen auch in der Politik. Weltbekannt geworden, November 89, wir sind das Volk. Ne? Ein paar Jahre später, yes, we can. Ne? Und dann von Greta, how dare you? Wie könnt ihr es wagen? Das sind so typische Losungen oder Parolen. Und die Christen haben sich gedacht, was die Welt kann, das können wir auch. Wir haben auch unsere Losungen. Und so gibt es seit 290 Jahren dieses Büchlein. Das Büchlein der Losungen. Da stehen Jahreslosungen, Monatslosungen, Wochenlosungen und Tageslosungen drin. Und 1728 kam der Graf von Zinzendorf auf die Idee, das so zu machen. Er wollte, dass jedes Glied seiner Glaubensgemeinschaft jeden Tag mit einem Wort Gottes beginnt. Und so sind sie dann durch die Häuser gegangen, nachdem sie sich den Bibelvers rausgesucht haben, damals noch handschriftlich auf Papier aufgeschrieben, in so eine große Box rein und dann rausgezogen. Die Losung für den heutigen Tag lautet, und dann kam der Bibelvers. Das wurde dann zusammengefasst und ab 1731 gibt es dann dieses Losungsbüchlein. Das blieb aber nicht nur in diesem kleinen Dorf in der Nähe von Zittau, Herrenhut heißt das, das ging dann über den ganzen Landkreis, das hat sich rumgesprochen und es ging dann ganz über Deutschland, dass die Christen sich quasi mit ermutigenden Versen in den Tag geschickt haben. Und so hat man dann aus dieser Idee eine Regel gemacht. Jedes Jahr ziehen die Herrenhuter Brüder diese Losungen raus, immer Ende April für 4 Jahre voraus. Ne? Also das, was wir jetzt als Jahreslosung haben, das wurde 2016 im April gezogen. Und seit 1929 kamen dann auch Monats- und Jahreslosungen dazu. Ne? Und in Deutschland waren die sehr, sehr verbreitet. Noch vor 50, 60 Jahren hingen die überall an Plakatwänden, an Haltestellen, auf öffentlichen Plätzen. Mittlerweile sind die Losungen in 50 Sprachen übersetzt worden und die ganze Christenheit ist durch einen Bibelvers täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich miteinander verbunden. Und wenn man sich mal so die Geschichte der Losungen vor Augen führt, die haben ganz, ganz oft eine ziemlich hohe prophetische Treffsicherheit. Ich möchte nur ein Beispiel herausgeben. Es wird keiner von euch wissen, es sei denn, er hat sich so wie ich auf eine Predigt vorbereitet. Ne? Keiner von euch wird es wissen, die Jahreslosung von 1933. Schlimmes Jahr in unserer Geschichte. Wisst ihr, wie die heißt? Ihr könnt es nicht wissen, ich sag's euch. Die Jahreslosung von 1933 hieß, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist des Verstandes und der Kraft. Und es trifft immer und immer wieder auf unsere Gesellschaft und ich denke noch mehr im persönlichen Bereich. Jeder von uns guckt ja gerne Nachrichten, ne? Also was ist passiert. Ich bin mehr der Typ für oder mehr ein Fan von Vorrichten. Weißt du, wie ich Vorrichten kriege? Ich gucke in die Bibel rein oder in die Losung und ich stelle fest, es passt. Warum? Weil der Heilige Geist in der Lage ist, das Wort Gottes lebendig zu machen. Jesus hat nichts anderes gesagt. Meine Worte sind Geist und Leben. Und das passiert auch durch die Losungen. Kommen wir zu heute. Ich habe mir überlegt, in meiner Vorbereitung, was mache ich denn in Herford, wenn ich wieder eingeladen werde? Es ist ja so, wenn du in einer Brüdergemeinde, das seid ihr nicht, ja, aber wenn man in einer Brüdergemeinde eingeladen wird, ne, und sich auf die Kanzel stellt und sagt, Geschwister, auf diese Predigt habe ich mich 6 Wochen vorbereitet, dann sagt die ganze Brüdergemeinde, es muss vom Heiligen Geist sein. Und wenn du zu den charismatischen Geschwistern kommst, sagst du, Geschwister, ich habe bis vor 5 Minuten noch nicht gewusst, über was ich predigen sollte, muss es vom Heiligen Geist sein. Jetzt komme ich mal zum Text. Es wird mal den Geist sein, 6 Wochen oder 5 Minuten danach, ganz egal. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für 2020. Darf ich mal fragen, wer von euch mehr oder weniger halbwegs regelmäßigen Umgang mit den Losungen hat? Darf ich mal sehen? Das sind ein paar, ne? Genau, und das ist, danke, und das ist die Jahreslosung. Aber man darf jetzt nicht den Fehler machen, sich nur diesen Text anzuschauen, man muss sich auch den Kontext anschauen. Und da fangen wir mal in Vers 14 an, in Markus 9. Da heißt es, und sie, das sind 3 Jünger, die mit Jesus auf einem Berg gewesen sind, ne? Sie, also die Jünger, kamen zu den anderen Jüngern mit Jesus und sah eine große Menge um sie herumstehen und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und dann kommt dann diese Begegnung mit dem Mann, der dieses Problem hat. Aber erstmal kommen sie vom Berg der Verklärung runter. Da hatten sie mit Jesus Gemeinschaft. Da haben sie ihn in seiner Macht gesehen und jetzt kommen sie runter von diesem Berg, kommen zu den anderen neun und sehen, wie die gerade mit den Schriftgelehrten und Pharisäern in theologische Streitigkeiten verwickelt worden sind. Das ist auch so typisch, ne? Immer wenn Fromme zu lange rumstehen, gibt es theologischen Streit. So, ne? Also. Und das ist ja jetzt nicht wichtig, der Streit, sondern jetzt ist Handlungsbedarf. Denn mitten in diesen Pulk hinein drängte sich ein Mann durch die Menge, der ein Problem hatte. Verse 17 bis 19. Einer aber aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden, dann hat er Schaum vom Mund und knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Und ihr habt schon mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, sondern sie konnten es nicht. Jesus aber sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich bei euch sein? Wie lange muss ich ertragen euch? Bringt diesen Jungen her zu mir. Das Erste, was an diesem Text so auffällt, ist diese Frage: Hä? Ein Geist schnappt ihn, wirft ihn ins Feuer, dass er Schaum vom Mund kriegt? Und da muss man sich doch im 21. Jahrhundert echt mal fragen: Machen Dämonen krank oder haben Dämonen irgendwas zu tun mit menschlichen Krankheiten? Das ist doch so ganz hinterm Mond, so zu denken. Ne? Weil sowohl unsere Gesellschaft als auch die Christenheit des 21. Jahrhunderts verleugnet die Realität von bösen Geistern. Ja? In unseren Kirchen, da singen wir zwar von guten Mächten wunderbar geborgen, aber die bösen Geister, das ist doch ein Relikt aus vergangener Zeit. Ne? Obwohl, die Gesellschaft macht es uns vor. Ne? So Bücher von Harry Potter und Twilight und so, die haben zurzeit Hochkonjunkturen, da ist alles voll mit Geistern. Und wenn man diesen Text hier ernst nimmt, und ich nehme jeden Text der Bibel ernst, dann müssen wir uns klar werden, dass hier ein böser Geist verantwortlich dafür ist, dass dieser Junge nicht sprechen kann. Das finden wir dann auch in Matthäus 9, Vers 32, dass dieser böse Geist dafür sorgt, dass er einfach so unvermittelter Dinge auf den Boden fällt, Schaum vom Mund hat, starr wird. Und in Vers 25, auch in diesem Text, in dieser Schilderung dieser Krankheit, macht Jesus das ganz deutlich klar, dass der Junge zudem auch noch taub ist. Für Jesus war es also ganz eindeutig ein desertierter Engel, ein gefallener Engel, der sorgt dafür, dass dieser Junge krank ist. Und wir finden noch mehrere Verweisstellen, das ist jetzt nicht mein Hauptthema, ich möchte es nur kurz beleuchten. Zum Beispiel in Lukas 13, da ist von einer verkrümmten Frau die Rede, die auch durch den Geist in diese Verkrümmung gekommen ist, durch dämonischen Einfluss. Oder wir haben den Mann aus Gerasa, ne, den man nicht festhalten konnte, so viel Power hatte der. Was aber bei allen auffällt, sie reagieren ganz besonders apathisch, wenn Jesus kommt. Das ist ja aber auch ganz klar. Denn der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das wollen die nicht. Ne? Das wollen die verhindern. Und verhindern es am meisten, dass sie sagen, uns gibt's gar nicht. Hallo? Und dann geht man nur medizinisch ran an die Sache. Oder Matthäus 12, 28. Ne? Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Ja, aber wer sowas heute noch glaubt, der ist doch echt von gestern. Ich bin nicht von gestern, ich bin auch nicht von heute, ich bin von morgen. Ja? Denn das Zukünftige suche ich. Und wenn das im Wort Gottes steht, dann ist da mehr als nur ein Körnchen Wahrheit dran. Egal, was die Wissenschaft sagt. Die Wissenschaft sagt, das Krankheitsbild ist ganz klar, das ist reine Epilepsie, das ist ein reines medizinisches Problem. Die Krankheitsursache liegt auch meistens auf der Hand. Irgendwelche Störungen im Nervensystem, Hormone und Muskeln und so weiter. Und ich möchte dabei klar sagen, ja klar gibt's das. Ne? Es gibt medizinische Epilepsie, keine Frage. Botenstoffe, die verrückt spielen und den Muskeln ohne Folgen von Gefahr den Befehlen erteilen, starr werden, keine Frage, das gibt's. Doch in diesem Text werden die Symptome des Jungen nicht einer nervlichen Störung zugeschrieben, sondern einem Geist. Aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, heute anhand der Jahreslosung zu zeigen, warum ein Gläubiger manchmal nicht so glaubt, dass dieser Glaube auch wirksam ist. Und das zeigt uns die Jahreslosung. Und das Erste in dieser Geschichte, was ich herausgefunden habe, ist der Gang zur zweiten Instanz. Der betroffene Vater bringt also sein Anliegen erstmal vor die Jünger. Meister, sagt er zu Jesus, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, aber sie haben es nicht geschafft. Ja, aber was ist denn daran falsch? Ne? Wenn wir eine Not haben, eine eigene oder eine fremde, dann suchen wir doch Leute, die ganz nah an Jesus dran sind. vielleicht sogar Leute, die noch näher dran sind als wir selbst und erwarten die Hilfe. Ja? Dann wird der Pastor angerufen, dann sucht man das Gespräch mit den Ältesten. Manche fahren hunderte von Kilometern zu Heilungsgottesdiensten. Ist das falsch? Ich denke, nein, aber meine Betonung liegt auf dem Begriff zuerst. Zuerst. Und wenn wir so unsere Wehwehchen und Problemchen haben, dann suchen manche von uns zuerst den Arzt, bevor sie mit Jesus darüber sprechen. Und ich glaube, das ist das Problem. Nicht, dass man sich Hilfe sucht unter seinen Geschwistern oder Leute, die Ahnung haben, sondern dass man gar nicht erst zu Jesus geht. Zuerst zu Jesus gehen. Also manche suchen zuerst den heiligen Mann, die Katholiken suchen zuerst die heilige Jungfrau, manche suchen irgendwelche Heiligen, die sie anbeten. Aber die Bibel macht ganz klar, Tote, ob sie nun heilig sind oder nicht, können und dürfen nicht helfen. Und ja, und manche gehen sogar so weit, dass sie das überhaupt nicht geistlich regeln. Da war ein König, das heißt Asa, im zweiten Chronikbuch heißt das. Ne? Asa war an den Füßen krank, aber er suchte die Ärzte und nicht den Herrn. Nein, ich gehe zu dem, der da lebt. Jesus lebt. Er ist meine Hoffnung. Er ist die Adresse meiner Not. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Das sagt die Schrift. Also zuerst zu Jesus. Es ist ja menschlich, andere zu suchen. Und der Herr tadelt ja auch nicht den Glauben dieses hilfsbedürftigen Mannes. Er tadelt eher die Unfähigkeit seiner Jünger. Aber der erste Weg ist der Weg zu Jesus. Gut. Das hat der Vater dann gelernt. Okay, also in der zweiten Instanz klappt es nicht. Und nach der erfolglosen Therapie, falls es denn überhaupt eine war, dieser zweiten Instanz, steht der Mann plötzlich vor Jesus, der ersten Instanz, und dort spricht er dann diesen Vers aus, der heute Jahreslosung ist. Ich glaube, hilf mein Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was ist das denn für ein Glaubensbekenntnis? Ich glaube, hilf mein Unglauben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Lobpreismusiker, und ihr macht das ja wunderbar, diesen Text zum Anlass nimmt für ein dreistrophiges Lied. Ich glaube, hilf mein Unglauben. Ah, da gibt es bessere Stellen in der Bibel, wo man einen Lobpreissong draus machen kann. Ne? Ich glaube, hilf mein Unglauben. Wie soll man denn das biegen, drehen, irgendwie verwenden, dass das noch erbaulich rüberkommt im Lobpreis? Schwierig. Also es ist so, hat man gar nichts von, es ist nun gar nicht heroisch, das ist nichts Großes. Ne? Kaum einer wird sich diesen Vers groß auf sein Auto schreiben oder an die Wand oder manchmal kommst du ja in so Kirchen, da stehen Bibelverse an der Wand. Ich glaube kaum, dass das irgendeiner hat. Aber was steckt dahinter? Und ich würde auch sagen, wenn diese Begebenheit, wenn dieser Ausspruch nicht in der Bibel stehen würde, ich würde sagen, ja, das passt überhaupt nicht zusammen, du kannst doch nicht so zu Jesus gehen. Jesus, hilf mir mal, eigentlich glaube ich, aber ich glaube auch irgendwie nicht, mach mal. Das lehrst du in keinem Jüngerschaftskurs, es so zu machen. Das bringst du deinen Teenies nicht bei, gleich dann drüben im Nebenhaus in der Kinderstunde werden sie das auch nicht hören. Und so, wenn du Probleme hast zu Jesus, geh mal hin, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das sagt keiner, irgendjemand in unserer Zeit. Aber dennoch ist was ganz Interessantes dahinter. Und zwar ist das ja so die Suche nach dem richtigen Gebet. Ich habe mich oft dabei ertappt, dass ich in meinem Gebet, das heißt in meiner Gebetsformulierung, nach dem Schlüssel gesucht habe. Wie muss ich denn beten, dass es richtig knallt, so, ne? Dass es richtig wirkt? Als ich zum Glauben kam, das war 82, ne? So meine erste Erfahrung mit Gottes Bodenpersonal hatte, unter den Christen, da hat mich ein netter Bruder darauf hingewiesen und hat zu mir gesagt, Jörg, du betest immer zu Jesus. Ich sage, ja, was ist denn daran falsch? Ja, nicht so richtig falsch, aber du musst Herr Jesus sagen. Ich sage, ach so, das Herr Jesus sagen. Also wenn ich Herr Jesus sage, wirkt das Gebet besser. Aha, ich habe mir so gedacht. Jahre später war ich dann in einer Gemeinde, wo ich dann immer gebetet habe, Herr Jesus. Da kamen Leute zu mir und haben zu mir gesagt, du, weißt du was, Gott ist dein Papa. Ich sage, ja, stimmt. Und wenn du Herr Jesus sagst, dann ist das so unpersönlich. Ne? Denn durch den Heiligen Geist haben wir eine Beziehung zu Gott, die Gott zum Vater macht. Der Geist ist gekommen, dass wir ausrufen, aber, lieber Vater. Und aber hat nichts mit der schwedischen Band zu tun, ne, die bald wiederkommt. Aber ist aramäisch und heißt nichts anderes als Papa. Also, du musst Papa sagen. Ach so, ich soll Papa sagen. Herr Jesus, Papa, okay, Papa, ja, Papa, Herr Jesus, so schwierig. Aber ich habe wieder was gelernt. Ne? Also, ein Gebet mit dieser Formulierung wirkt also noch besser. Dann habe ich Leute kennengelernt, die haben direkt zum Heiligen Geist gebetet. Die haben den Heiligen Geist direkt angesprochen. Sie sprechen ihn an in der Meinung, dann wird die Kraft Gottes direkter aktiviert und ein Gebet mit dieser Formulierung wirkt also noch besser. Das ist schon die dritte Steigerung. Ne? Jetzt muss ich es aber langsam haben. Ne? Und dann war ich in einer traditionellen Kirche und die standen am Ende des Gottesdienstes und haben gebetet, Vater unser, der du bist im Himmel. Ich dachte, ja, jetzt haben wir aber alles zusammengebracht. Jetzt haben wir alles zusammengebracht. Jetzt habe ich also alles, was ich über Gebet lernen muss, gelernt. Ne? Vater unser, der du bist im Himmel. Oder der eine oder andere von euch hat es sicherlich mal gelesen, es gibt auch seit einigen Jahren ein Lobpreislied davon, das Nizäum. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde. Boah, da ist alles drin. Da ist alles richtig formuliert. Da ist kein theologischer Fehler mehr drin. Und ein Gebet mit dieser Formulierung, das wirkt doch noch besser, oder? Aber egal, wie es klingt. Egal, wie schön es klingt, egal, wie richtig es ausformuliert ist, kein menschliches Gebet erreicht in seiner Formulierung so viel Würde, dass das Herz Gottes davon bewegt wird. Also ich suche jetzt nach einer Formulierung, die muss so heilig, die muss so inbrünstig, die muss so perfekt sein, dann kann Gott gar nicht anders als zu handeln. Aber welches Gebet ist das? Das Gebet zum Papa, das Gebet im Heiligen Geist, das Gebet in anderen Sprachen. Was ist es, was ist es, was ist es? Und auf der Suche nach dem richtigen Gebet stolper ich dann über einen kleinen Vers im Römerbrief im Kapitel 8, Vers 26 und stelle fest, das ist die Erfahrung der Apostel. Die Apostel haben sich nach wie vielen Jahren auch immer, sie waren unterwegs mit Jesus gewesen. Sie standen jahrelang im Dienst. Sie haben Menschen geheilt, sie haben Menschen zu Jesus geführt. Und dann stellen die sich hin und sagen immer noch, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen und wie es sich gehört. Nach Jahren Erfahrung ist da immer noch die Suche nach dem richtigen Gebet, nach der Würdeformulierung, die ist immer noch nicht abgeschlossen. Und dann kommt so tröstlich dahinter, egal, der Geist Gottes selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Und das ist die Lösung. Das erklärt, warum, ich glaube, hilf mein Unglauben, überhaupt funktioniert hat. Weil es Jesus gar nicht so darauf ankommt, nach dem richtigen Gebet, ne? nach dem perfekt formulierten Gebet, sondern es kommt ihnen auf das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und wenn dann nur noch das übrig geblieben ist, sagt der Herr, ja, ja, ich komme und ich helfe. Wenn man sich dieses Gebet so anschaut von diesem armen Mann, mit der Not seines Sohnes, die er zu Jesus gebracht hat, dann kann man am Ende nur feststellen, das ist doch nur eine Bankrotterklärung, oder nicht? Ich glaube, hilf mein Unglauben. Das ist eine Bankrotterklärung. Und dazu noch die Bemerkung in Vers 22, was ich jetzt gar nicht gelesen habe. Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarme dich. Ja, wie, was heißt denn, wenn du etwas kannst? Weiß der Mann nicht, mit wem er spricht. Weiß er nicht, wen er da vor sich hat? Es ist Jesus, der vorher schon geheilt hat, der übers Wasser gehen wird, der das Grab verlassen wird. Es ist Jesus und dann, wenn du etwas kannst, so erbarme dich. Ganz ehrlich, dieses Gebet ist arm. Dieses Gebet ist nicht glaubensvoll. Das erinnert eher an Jakobus 1, Vers 8. Ein Zweifler glaube nicht, dass er etwas empfange. Das könnte man damit auslegen. Und trotzdem wirkt es. Unser Text sagt aber nicht, wie viele Stunden der Mann vorher schon gebetet hat. Da ist die Begegnung. Aber die Begegnung wird eine Vorgeschichte gehabt haben. Als er seinen Sohn so aufwachsen sieht, als er die Attacken der Feinde Gottes so sieht, er wird ins Gebet gegangen sein. Er wird vielleicht auch toll formulierte Gebete an Jesus gerichtet haben. Er wird den Vater im Himmel bestürmt haben, möglicherweise in Hebräisch, Aramäisch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden oder durchwachte Nächte der Mann vorher schon gebetet hat. Er ist ja gläubig, er sagt es ja, ich glaube, er ist ja gläubig, aber mittlerweile ist er so weit, falls mir überhaupt noch jemand helfen kann, dann ist das Jesus. Und dann geht er hin mit diesem Satz, ich glaube, hilf meinem Glauben und liefert Jesus eine Bankrotterklärung, nicht mehr. Der Mann war gläubig, aber außer seinem Glauben hat dieser Mann nichts mehr, womit er glänzen kann. Kein langes Palaver.
keine beifallsbewirkende Gebetsformulierung in der Gebetsstunde mehr. Einfach nur die nackte Not geschickt an die richtige Adresse und Gott hört. Denn Gott hört, wenn seine Kinder beten, auch wenn sie stammeln. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, sieh, hier bin ich. Sieh, hier bin ich, um dir zu helfen. Und dann handelt Jesus. Er schmeißt den bösen Geist raus und alles, was die Wissenschaft heute als neurologische Störung diagnostiziert hätte, fällt von diesem Jungen ab und der Junge wird gesund und befreit. Und das alles nur aufgrund dieses Gebetes. Und das macht die Bankrotterklärung effizienter als jedes formal richtig nachgesprochene oder ausgesprochene Glaubensbekenntnis. Das erinnert schon viel mehr an Hiob 40, wo es heißt, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich jetzt noch sagen oder antworten? Ich will nur meine Hand auf den Mund legen und schweigen. Oder Paulus schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und Jesus sagt, mein Geist ist in den Schwachen mächtig. Das war auch mal eine Jahreslosung im Jahr 2012. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Mein Geist ist in den Schwachen mächtig. So, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht vollmächtig beten sollen. Ja? Wir lesen da in Apostelgeschichte 4, da haben die gebetet und nachdem sie gebetet haben, erbebte die Städte. Ja? Und diejenigen, die sagen, Gott ist Papa, die haben recht, weil sie die Distanz kritisieren, die manche Gläubige aufbringen und die manche die Christenheit früher in früheren Tagen an den Tag gelegt. Da ist keine Distanz mehr, du bist direkt bei Jesus. Ja? Aber es geht nicht um die Formulierung, es geht nicht um die Würde, denn es werden Zeiten kommen, da bist du mit deinem Latein am Ende und mit all deinen theologischen Richtigkeiten am Ende. Und dann bleiben eben nur noch Bankrotterklärungen. Und das Schöne ist, Jesus ist da, er hört dich und er wird dir helfen, auch wenn du es nicht drauf hast. Ich fasse zusammen. Da war ein Vater, der hat eine schlimme Not gehabt. Eine Not auf der Grundlage einer richtigen Diagnose, nämlich ein böser Geist, ein desertierter Engel, ich nenne die mal so, hat Besitz von seinem Sohn ergriffen und dieser Dämon sorgt für Stummheit, Taubheit, Epilepsie und Todesgefahr. Und das, was die Wissenschaft nicht auf den Zettel hat, wird diesen ungläubigen Menschen, diesen ungebildeten Menschen klar, dämonische Mächte können Krankheiten auslösen. Und jetzt geht der Mann los und sucht Hilfe. Er geht zuerst zur zweiten Instanz. Das ist Gottes Bodenpersonal. Das sind die Jünger und die können ihm nicht helfen. Und letztendlich bleibt ihm nur noch Jesus und er richtet ein völlig unheroisches Glaubensbekenntnis an den Sohn Gottes. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Vater aus dieser Geschichte wird nicht im Entferntesten daran gedacht haben, dass dieser seinen Satz 2000 Jahre später einmal zur Jahreslosung der weltweiten evangelischen Christenheit erhoben wird. Viele Millionen Christen wurden zum Jahreswechsel mit genau diesem Satz konfrontiert und viele wird dieser Vers über das ganze Jahr hindurch begleichen. Und siehe da, es klappt. Das arme Kind, der Sohn, der wird geheilt. Die Geschichte kommt sogar ins Neue Testament und der Heilige Geist macht für alle Christen in allen Zeiten klar, suche in deiner Not zuerst Jesus, suche zuerst die erste Instanz und das ist dein Gott, der dir nahe ist. Und Jesus hört dich und Jesus handelt, selbst wenn dein Glaube durch die Not in den Keller gerutscht ist, dass du nur noch eine Bankrotterklärung abliefern kannst. So schön sie auch sind, all diese richtigen Gebete, so erbauend sie auch sind, diese heroischen Glaubensbekenntnisse, diese Meilensteine der Kirchengeschichte. Kein Gebet hat so viel Würde, um allein durch die Formulierung den Arm Gottes zu bewegen. Das, ihr Lieben, macht der Heilige Geist. Der übersetzt es genauso, wie Gott es hören will und dann geht es los. Der Heilige Geist macht jede Bankrotterklärung würdig genug, um dir das Vertrauen zu geben, es ist bei Gott angekommen und der Himmel ist in heller Aufregung und alle Engel sind in reger Betriebsamkeit, um die Erhörung deines Gebetes zu realisieren. Und was ihr auch bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist die Lösung. Der Herr segne euch. Amen.